Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich auf diesem Weg digital an der Tagung teilnehmen kann. Wie ihr seht, heißt mein Vortrag Gezeichneter Körper, intersektionale Perspektiven auf Disability im Comic. Eine kleine Übersicht über den Vortrag könnt ihr auf dieser Folie sehen. Behinderte Menschen werden vielfach nicht als vollwertige Personen mit einer komplexen Identität wahrgenommen. Stattdessen gerät ihre Behinderung schnell zu einem alleinigen Master-Status, der sich auf alle Aspekte ihrer Identität wie Geschlecht, Sexualität und Race auswirkt und deren Wahrnehmung beeinflusst. So werden etwa behinderte Frauen oft als unweiblich und asexuell charakterisiert und sozial unsichtbar gemacht. Behinderte People of Color erleben eine mehrfache Marginalisierung und Diskriminierung und sind besonders oft von Ausgrenzung und Ungleichheit betroffen. Umso wichtiger erscheint es daher, die Konstruktion von Behinderung aus einer intersektionalen Perspektive zu betrachten und auf das Zusammenwirken verschiedener Identitätskategorien einzugehen. Grafische Erzählungen erscheinen hier als ein besonders geeignetes Instrument, um die soziale und kulturelle Konstruiertheit von Behinderung hervorzuheben und stereotype Darstellungen zu hinterfragen. Mein Vortrag befasst sich daher aus Perspektive der Disability Studies mit zwei autobiografischen Comics und untersucht deren Darstellung von behinderten, chronisch kranken Figuren unter dem Gesichtspunkt der Intersektionalität. Anhand der autobiografischen Erzählung Dumb, Living Without a Voice von Georgia Webber analysiere ich insbesondere den Einfluss von Behinderung auf die Kategorie Geschlecht. In Dancing After 10 betrachte ich den Einfluss, den die Kategorie Race auf behinderte Frauen haben kann. Mein Vortrag analysiert dabei insbesondere, wie mehrfach marginalisierte Comiczeichnerinnen sich Stereotypen, Vorstellungen von Behinderung und Weiblichkeit widersetzen und die Darstellung behinderter Körper im Medium Comic neu verhandeln können. Bevor ich zu einer Analyse der beiden Comics komme, möchte ich zunächst kurz auf die Intersektionalität der Kategorie Behinderung eingehen. Bis heute wird der Begriff Disability immer noch dazu verwendet, Minderheiten zu disqualifizieren. Historisch gesehen wurden Frauen als hysterisch und biologisch minderwertiger als Männer, AfroamerikanerInnen als intrinsisch degeneriert und LGBTQ-Personen als abweichend und krank konstruiert, sodass Behinderung bis heute als, Zitat, Master Trope of Human Disqualification. Methodologisch gesehen finden sich in den Disability Studies viele interdisziplinäre Ansätze, die feministische, queere oder antirassistische Theorien in den Mittelpunkt stellen. Dennoch müssen auch die Disability Studies Erfahrungen von Frauen, indigenen oder nicht weißen Menschen noch stärker in den Mittelpunkt stellen. Die Disability Studies sind nach wie vor in vielerlei Hinsicht auf den und im globalen Norden zentriert und werden wie der Großteil der akademischen Welt von weißen WissenschaftlerInnen dominiert, wie zum Beispiel Chris Bell mit seiner Frage, ob die Disability Studies im Wesentlichen White Disability Studies sind, hervorhebt. Dank der Arbeit von behinderten, nicht weißen, queeren Aktivistinnen wie dem Disability Justice Collective sind Themen wie Care Work, Emotional Labor, Femme Emotional Labor, Access and Crip Skills and Science in den Vordergrund der Disability Studies gerückt. Historisch gesehen zeigt sich die Notwendigkeit einer intersektionalen Betrachtung von Behinderungen in der Vermischung von marginalisierten Identitätskategorien in der Eugenik, die bis heute die Grundlage von ableistischem, misogynen und rassistischem Denken in westlichen Gesellschaften bildet. Simon Strick weist darauf hin, dass, Zitat, Eugenik nicht nur ein ideologischer Diskurs, sondern ein Epistem, ein Denk- und Wissenssystem ist, das für die nordamerikanische und andere Modernitäten charakteristisch ist, Zitat Ende, und welches sich bis in die Gegenwart fortschreibt, wie die Covid-19-Pandemie uns vor Augen führt. Wie unter anderem Anne Gibson Winfield anmerkt, hat die Eugenik nicht nur klare Verbindungen zur Behindertenfeindlichkeit, sondern auch zu Rassismus. Unter dem Deckmantel der seriösen Wissenschaft stützte sich die Eugenik in hohem Maße auf ein bereits bestehendes historisches Bewusstsein, das aus niederem Rassismus, ethnischem Hass und akademischem Elitedenken bestand. Zitat Ende. Auch Sharon Snyder und David Mitchell betonen, Zitat, die Parallelen zwischen Race und Behinderung als entmenschlichende Formationen. Zitat Ende. Snyder und Mitchell unterstreichen in Cultural Locations of Disability, dass, Zitat, die Eugenik die Kategorie Behinderung erfand, die Menschen mit sehr unterschiedlichen kognitiven Merkmalen unter dem Begriff Defekt zusammenfasste. Hinzu kommt eine durch eugenische Praktiken verfestigte Beziehung zwischen physischen Stigmata und kognitiver Minderwertigkeit, die die Mechanismen zur Analyse der sichtbaren Oberfläche des Körpers als Indikator für einen ansonsten nicht greifbaren inneren Defekt bereitstellt. Behinderung oder Andersartigkeit sind somit untrennbar verbunden mit Annahmen über das Aussehen behinderter Menschen oder mit der Idee, eine Behinderung mit einem Blick diagnostizieren zu können. Jay Dolmetsch beispielsweise hebt eindrucksvoll hervor, wie die eugenisch geleiteten Inspektions- und Selektionsprozesse auf Ellis Island die Verbindung der Sichtbarkeit und damit Identifizierbarkeit von Behinderung und Anderssein verfestigten. Dieser Fokus auf die Sichtbarkeit von Behinderung spielt auch im Medium Comic eine Rolle. Im Folgenden möchte ich daher jetzt die Strategien der Verhandlung und Sichtbarmachung von intersektionalen Identitäten in den autobiografischen Comics Dumb und Dancing After 10 untersuchen. In Georgia Webbers autobiografischem Comic Dumb, Living Without a Voice erzählt die Kanadierin, wie sie nach einer mit einer Überstrapazierung einhergehenden Verletzung ihrer Stimme ihr Leben neu gestalten muss. Wie Satya Raj Venkatesan und Dipta Rubdastida betonen, ist Dumb mit Ausnahme von David Small's Stitches der einzige Graphic Medicine Text, der sich um Themen wie Stimme und Stimmlosigkeit dreht, was auch Fragen der Sichtbarkeit, der Identität und der Marginalität einschließt. Ich konzentriere mich in meiner Analyse besonders auf die verschiedenen Intersektionen von Georgias Identität und stelle die Frage, welchen Einfluss ihre Behinderung auf ihren Status als weiße Frau hat. Nachdem Georgia eine offizielle Diagnose von einem Arzt erhalten hat, der ihr empfiehlt, den nächsten Monat nicht mehr zu sprechen, um ihre Verletzung heilen zu lassen, verändert sich ihr Leben radikal. Dass sie plötzlich mit ihrer Stimme auch einen Teil ihres Selbst und ihrer Identität verliert, zeigt Webber eindrucksvoll in der Splitting-Sequenz. Auf 11 Seiten zeichnet sie im unteren Bereich einer Seite eine Sequenz, die in jeweils 3 Panels verdeutlicht, wie sie ihr Leben umkrempeln muss. Sie kündigt ihren Job, arbeitet nicht mehr als Freiwillige im Fahrradladen, muss Sozialleistungen beantragen, ihr Kreditkartenlimit erhöhen und auch ihrem Umfeld erklären, was los ist. Im oberen Teil zeichnet sie auf einer Splash-Page 2 identische Georgias, eine in roten und eine in schwarzen Linien. Im Comic, der nur 3 Farben, schwarz, weiß und rot, verwendet, symbolisiert die Farbe rot sowohl Stimme als auch Klang, so werden Sprechblasen etwa rot gezeichnet. Die schwarze Georgia zieht sich die rote Georgia aus dem Körper und versucht auf den nächsten Seiten, sich diesen wütenden, verzweifelten Anteil ihres Selbst vom Leib zu halten. Durch die Darstellung der in unterschiedlichen Farben gehaltenen, personifizierten Anteile ihres Selbst und die Seitenarchitektur erlaubt der Comic es Webber eindrucksvoll, ihren inneren Konflikt sichtbar zu machen, der räumlich und zeitlich parallel zu der radikalen und schmerzhaften Änderung ihrer Lebensumstände abläuft, die in den unteren Panels abgebildet ist. In der Tatsache, dass Georgia eine Frau ist, die nun plötzlich nicht mehr sprechen kann, vermischen sich sexistische und ableistische Annahmen über Behinderung und Weiblichkeit. Als Georgia mit Freunden eine Halloween-Party feiert, macht ihr Freund Brian plötzlich fragwürdige Komplimente und tätschelt ihr herablassend den Kopf. I like this Georgia, she's quiet, she gets things done. Nice, Gigi. Das suggeriert, dass Georgia als stille Frau plötzlich begehrenswert erscheint. Tatsächlich wird behinderten Menschen ihre Sexualität oft völlig abgesprochen, wie etwa Margaret Childrick darlegt. In Dumb vermischen sich aber misogyne Vorstellungen von Weiblichkeit als gleichbedeutend mit Unterwürfigkeit und Passivität mit Georgias Behinderung. Die Situation zeigt deutlich, dass Stimme als die Verkörperung von Identität wahrgenommen wird und synonym für Handlungsmacht steht. Zitat: Unable to speak on most occasions, Webber is either misconstrued or subjected to excessive attention, which resembles the way a disabled person is often treated, either over-patronized or othered in social contexts. Auch in anderen Situationen erlebt Georgia, dass sie als behinderte Frau als hilflos, bemitleidenswert und schutzbedürftig wahrgenommen wird. Auf einer anderen Feier nimmt eine Bekannte sich das Recht heraus, für Georgia zu sprechen. Die stark umrandeten kleinen Panels mit den schraffierten Figuren und dem Rot der lauten Musik erzeugen eine klaustrophobische Situation und verdeutlichen das Gefühl von Kontrollverlust und Ausgeliefertsein, das Georgia dazu bringt, auf die Toilette zu flüchten, wo sie eine Panikattacke erleidet. Die Intersektion zwischen Weiblichkeit und Behinderung zeigt sich am deutlichsten im Kapitel Codes. Georgia hat festgestellt, dass andere leichter von ihren Lippen ablesen können, wenn sie Lippenstift trägt, und schreibt auf Social Media: New code in effect. Lipstick equals I am not talking at all. No lipstick, I will talk a little if needed. Dolmetsch und Dale Jacobs analysieren, Zitat, das Rot ihres Lippenstifts, eine Farbe, die durchgängig sowohl für die Stimme als auch für den Klang steht, wird für Georgia Webber zu einer verschlüsselten Art und Weise, die Kontrolle über diese Stimme zurückzuerlangen. Zitat Ende. Kurz darauf wird aber deutlich, dass der Code des Lippenstifts alles andere als simpel ist. Auf den folgenden Seiten zeichnet Webber ihren Avatar zunächst in einem Rock, wie sie vor dem Spiegel Lippenstift aufträgt. In einer kurzen Panelsequenz am unteren Ende der Seite verzieht Georgia aber das Gesicht und den rot geschminkten Mund, wischt sich den Lippenstift ab und wirft das rote Taschentuch in den Mülleimer. Auf der nächsten Seite schlüpft ihr Avatar wieder in die Kleider, die sie bisher im Comic getragen hat, ein Top und eine kurze Hose, weniger stark weiblich kodierte Kleidung, in der sie ihr Spiegelbild wieder zuversichtlicher anblickt. Dennoch zeichnet Webber direkt daneben ihren Avatar zweimal von vielen Fragezeichen umgeben. Auf der Folgeseite schreibt ihr Avatar in ein Tagebuch, dessen Seite unterhalb abgebildet ist, und formuliert: As if being a silent woman isn't fraught enough, the addition of lipstick is disturbing. Then what? I'm just decoration, smiling, quiet, made up. In der multimodalen, von Julie Doucet inspirierten Collage auf den folgenden Seiten zeigt Webber auf, dass sie sich sorgt, dass der Lippenstift ein Symbol weiblicher Objektifizierung ist. Die Collage schichtet Fotos von feministischen Ikonen wie Angela Davis, Rosa Parks, Frida Kahlo und Virginia Woolf über Bilder aus alten Schönheitsmagazinen, die Make-up, rote Münder und nackte weibliche Körper zeigen. Daneben finden sich ausgeschnittene Wörter und Buchstaben, etwa I am, with a purpose und girls. Am unteren Ende der Seite zeichnet Webber ihren Kopf mit einem Fragezeichen und dem handschriftlichen Wort damn. Die Collage verdeutlicht, dass Georgias plötzliche Behinderung auch ein neues Spannungsfeld weiblicher Identität für sie erzeugt. Am Ende schreibt sie: Doing what's best for me is the most feminist I can be, und holt sich somit die Deutungshoheit über das Tool des Lippenstifts und ihr Aussehen zurück. Der Comic zeigt hier aber auch, dass für viele behinderte Menschen die Codes der Normativität selbst manchmal undurchschaubar sind und sich mit Normen von Geschlecht und Sexualität überschneiden. In diesem Sinne beziehen sich die Codes nicht nur auf die intertextuellen und multimodalen Mittel, die Webber entwickelt, um ihr eigenes Leben zu erzählen, sondern auch auf die ableistischen Codes, die ihre Erfahrung umgestalten, erklären Dormit und Jacobs. Bei dem zweiten Werk, welches ich analysieren möchte, handelt es sich um eine Kollaboration von Georgia Webber mit der blinden chinesisch-kanadischen Künstlerin Vivian Chong. In Dancing After 10 erzählt Chong mit Webbers Unterstützung ihre Lebensgeschichte. 2004 macht sie mit ihrem Ex-Freund Seth Urlaub auf St. Martin, wo sie nach einer Gehirnerschütterung eine extrem seltene Reaktion auf Ibuprofen erleidet. Bei TEN, toxischer epidermaler Nekrolyse, schälen sich Haut und Schleimhäute am ganzen Körper der Betroffenen wie bei einer Verbrennung. Vivian überlebt nur knapp, liegt 2 Monate im Koma und verliert durch die Vernarbung auf ihrer Netzhaut ihr Sehvermögen. Als eine Operation ihr Augenlicht für wenige Wochen wiederherstellt, zeichnet sie einen Teil der späteren Graphic Novel. Oft finden sich auf einer Seite, so wie hier im Beispiel, Panels von Webber und von Chong, wobei Webber Chongs Zeichnungen oft mit Sprechblasen oder türkisen Schattierungen ergänzt. Chongs eigene Zeichnungen verleihen Dancing After 10 eine berührende Authentizität. Durch diese Kollaboration erhalten die LeserInnen des Comics einen tiefen, intensiven Einblick in Vivians Leben und ihre Gefühle und Gedanken. Chongs harte, zackige Linienführung in der Erzählung ihres Traumas und Webbers weichere Zeichnungen im späteren Verlauf der Geschichte erzeugen einen Kontrast, der eine Distanz zwischen erlebendem und erzählendem Ich erzeugt und den Eindruck vermittelt, dass Chong aus der Gegenwart fast versöhnlich auf ihre Erlebnisse zurückblickt. Später im Comic stammen einige der türkisen Hintergründe auch von Chong, die er auch ohne das Ergebnis sehen zu können weiter malt und zeichnet. In der Kürze dieses Vortrags ist es kaum möglich, Chong und Webbers komplexem Comic gerecht zu werden, der Vivians Geschichte vom Auftreten des TEN in 2004 bis zu ihrem Leben als blinde Künstlerin und Performerin in 2019 umspannt. Jonge Webber zeigen dabei Szenen von Trauma und schwer erträglicher medizinischer Gewalt, von der entsetzlichen Behandlung durch ihren Ex-Freund Seth, der sie in St. Martin zurücklässt, aber auch davon, wie Vivian lernt, sich als neu erblindete Frau im Leben zurechtzufinden, selbstständig zu leben und schließlich zu ihrer Arbeit als Künstlerin zurückkehren kann. Ich möchte daher für diesen Vortrag nur auf einige kurze Szenen eingehen, in denen sich Ableismus, Sexismus und antiasiatischer Rassismus vermischen. Auch Dancing After 10 verhandelt den Zusammenhang zwischen Weiblichkeit und behinderter Identität. Als Vivian nach der Entlassung aus dem Krankenhaus in ihrem neuen Apartment ankommt, findet sie dort ihre alte Kleidung, die ihr aufgrund des großen Gewichtsverlusts durch das Koma nicht mehr passt, sowie ihr Make-up. Ein Panel zeigt zunächst Vivians Hände, die Lippenstifte und viele verschiedene kleine Paletten und Döschen in einen Müllsack packen. Im nächsten Panel steckt Vivian die Hände vors Gesicht. Gezackte Linien auf ihren Armen zeigen die Narben auf ihrer Haut. In einer schwarzen Gedankenblase steht eine langhaarige, lächelnde Vivian in einem Rock, Chongs Avatar, vor dem TEN, der ihr scheinbar wie zum Abschied zuwinkt. Im dritten Panel knüllt eine weinende Vivian mit kurzen Haaren und vernarbter Haut den Sack mit dem Make-up zusammen und wirft ihn in den Mülleimer. Aufgrund ihrer Blindheit kann sie sich nicht mehr selbst schminken und hat nun keine Verwendung mehr für das Make-up. In dieser Sequenz illustriert der Comic, wie sehr Weiblichkeit mit Idealen von Schönheit und Attraktivität verknüpft ist und dass ihre schwere Erkrankung Vivians Weiblichkeit und ihre Identität als Frau plötzlich in Frage stellt. Einige Seiten später erhält sie von einer Frau auf der Straße ein Kompliment für ihren dünnen Körper. Wow, those pants look amazing on you. Im Anschlusspanel sehen wir Vivians Gedankenblase mit dem Inhalt What I went through to fit in these jeans. Obwohl Vivian nicht mehr ihrem früheren Selbst entspricht und dies betrauert, erhält sie jetzt Komplimente für ihre gute Figur, die aber eigentlich die Folge ihrer lebensbedrohlichen traumatischen Erkrankung ist. So verweist der Comic auch auf die Unerreichbarkeit und Schädlichkeit von westlichen Schönheitsidealen. Dies bedeutet allerdings im Umkehrschluss nicht, dass Vivian ihr Aussehen aufgrund ihrer Behinderung egal ist. Als einige Jahre später ihre Haut für eine Rekonstruktion ihres geschädigten Trommelfells verwendet werden soll, sagt sie zur Entnahmestelle der Haut selbstbewusst zum Chirurgen, den wir im Panel nur von hinten sehen, "Not my butt, I want to keep my bikini line." Eine andere Sequenz des Comics zeigt, wie antiasiatischer Rassismus sich mit Ableismus vermischt. Vivian beauftragt eine Agentur, sie im Alltag zu unterstützen. Am Telefon erklärt sie, "I know I'm young, but I have all the same needs as a senior citizen," was zeigt, dass sie sich als junge Behinderte gegen die ableistische Annahme wehren muss, dass nur alte Menschen im Alltag Unterstützung brauchen. Als Joanne from Senior Care Vivian das erste Mal besucht, bestätigt sie dieses Vorurteil, das sie mit antiasiatischem Rassismus zu der Aussage vermischt, "Wow, Asian women really don't age." In ihrer späteren One-Woman-Show The Sunglasses, in der Vivian ihre Geschichte vor Publikum erzählt, macht sie sich über eine ähnliche Situation lustig. "A little kid asks me, are your eyes small because you're blind? I say, no, it's because I'm Asian." In ihren Auftritten und der Graphic Novel schafft es Vivian, sich die Deutungshoheit über ihr Leben zurückzuholen und ihre eigene Geschichte zu erzählen. Mein Vortrag hat versucht, einige Aspekte hervorzuheben, in denen sich in beiden Comics verschiedene Identitätskategorien im Leben der beiden Protagonistinnen überschneiden. Auch behinderte Menschen werden in die Kategorien Race, Class und Gender einsortiert, aber oft überschattet die Behinderung beispielsweise Konstruktionen von Weiblichkeit oder Ableismus und Rassismus vermischen sich zu neuen Auswüchsen der Diskriminierung oder Vorverurteilung. Das Medium Comic erlaubt es Webber und Chong durch die Darstellung ihrer Avatare, ihre behinderte Identität zu verhandeln. Für Webber, die nicht mehr selbst sprechen kann und erleben muss, dass andere anfangen, für sie zu sprechen und ihr aufgrund ihres Stimmverlusts plötzlich andere Eigenschaften zugeschrieben werden, bietet der Comic eine Möglichkeit, wieder die Deutungshoheit über ihre eigene Identität zu erlangen und sich schriftlich selbst über ihre Situation und ihre Gedanken und Gefühle zu äußern. In Dumb spricht sie wieder für sich selbst und wehrt sich gleichzeitig gegen sexistische und ableistische Zuschreibungen, die ihr diese Fähigkeit absprechen wollen. Webbers Comic zeigt, dass es sich, Zitat, beim Comic um ein hybrides sowie grenzüberschreitendes Medium handelt, welches aufgrund seiner hypermedialen Beschaffenheit das subversive Potenzial besitzt, geschlechtsspezifische Zuschreibungsprozesse nicht einfach nur zu reproduzieren, sondern als solche sichtbar zu machen und kritisch zu reflektieren, wie Veronique Sina schreibt. Die Kollaboration zwischen Chong und Webber zeigt auch das Potenzial von behinderter Kollaboration und Crip Collectivity. Chong gelingt es in Zusammenarbeit mit Webber, die Zeichnungen, die sie selbst 2006 angefertigt hatte, in eine Erzählung einzubetten, in der sie zeigt, wie es ihr gelingt, nach Ten zu einem selbstbestimmten Leben zurückzufinden. So verdeutlicht der Comic, dass trotz aller Schwierigkeiten nicht alle Lebensentscheidungen von Vivian von ihrer Blindheit bestimmt werden. Beispielsweise entscheidet sie sich bewusst, lieber weiter Ukulele zu spielen, obwohl sie durch die entstehende Hornhaut an ihren Fingern nicht mehr Braille lesen kann. Ukulele gives me more pleasure. Statt einer Geschichte von Overcoming erzählt Dancing After Ten aber auch, wie viel Zeit, Geduld und Kraft es kostet, sich als blinder Mensch neu zurechtzufinden und welchen ableistischen, sexistischen oder rassistischen Barrieren und Vorurteilen Chong begegnet. Diese Erfahrung macht Chong nicht aufgrund ihrer Weiblichkeit, ihrer Behinderung oder Herkunft, sondern ihr Erleben ergibt sich aus ihrer intersektionalen Identität als behinderte chinesisch-kanadische Frau. Schlussendlich zeigt sich in der Analyse beider Comics, dass Frauen mit Behinderung nicht auf ihre Behinderung reduziert werden können. Das Medium-Comic erlaubt beiden Künstlerinnen, ihre eigene komplexe Identität auszuloten und die Schnittstellen zwischen verschiedenen Identitätskategorien sichtbar zu machen. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.